Yeah, yeah, it's bad manner.
ああ、よく知ってるね。
うん。
あ、This is also manner for dead men. This means the rice is for the ancients or roots of our families. Anyway, for dead man's manner.
Bad manners, um die ging es da gerade. Japanisches Englisch ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die beiden haben gerade beim Essen erklärt, dass man in Japan niemals Stäbchen senkrecht in den Reis stecken darf. Denn dann gehört dieser Reis den Toten. Sehr, sehr schlechtes Benehmen wäre das. Es gibt viele Regeln in Japan, die es genau einzuhalten gilt. Jedenfalls für Japaner. Wir Gaijin, Besucher von weit her, wir haben Glück. Denn Wut über die Fehler anderer ist in Japan mindestens genauso verpönt wie das Fehlverhalten selbst. Die Sache mit den Stäbchen, die hat unser Autor Ralf Schmidberger bei einer japanischen Familie zu Hause gelernt. Eine ungewöhnliche und tolle Erfahrung. Darum geht es heute in den Radioreisen, unterwegs auf anderen Wegen. Es geht ins ferne Japan, nach Nordspanien und ganz in die Nähe, mit Bus und Bahn in die Alpen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten jetzt gleich auf den Jakobsweg, aber nicht mit dem Klassiker aus fast 1000 Jahren, sondern mit einer Variante. Unsere erste Musik, die bringt uns jetzt gleich nach Nordspanien. Alejandro Guillán hat seine musikalische Karriere mit dem Dudelsack begonnen, wichtiger Bestandteil der keltischen Musik in Galizien. Dann kam zum archaischen Dudelsack Elektronik dazu und das Projekt Bajuca war geboren. Alt und neu passt unbedingt zusammen, wie hier bei Veleno.
Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Y le, 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 ay, le, le, la. Ay, le, 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 le. Ay, la, la, la. Y esa que de mi marmura que mire pa' la socasa. Y esa que de mi marmura que mire pa' la socasa. Cuando mi ocasa fume a la de ella que es más que abraza y le, le. Bruce.
Auf anderen Wegen sind wir heute unterwegs in den Radioreisen. Und da passt unsere erste Geschichte gleich richtig gut. Der Weg, um den es geht, ist einer der berühmtesten der ganzen Welt. Seit dem 11. Jahrhundert pilgern Menschen nach Santiago de Compostela in Nordspanien. Denn dort in der Kathedrale sind angeblich die Gebeine des Apostels Jakobus beigesetzt. Ob das nun wirklich so ist oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Denn wie so oft gilt, der Weg ist das Ziel. Seit bald 1000 Jahren pilgern Menschen auf dem Jakobsweg. Und tatsächlich hat sich die Hauptroute von Frankreich ans nordwestliche Ende von Spanien über all die Jahrhunderte kaum verändert. Aber es gibt noch viele andere Wege nach Santiago. Zum Beispiel einen, der während des Winters eine Ausweichroute war, wenn es auf dem klassischen Weg zu unsicher wurde bei Eis und Schnee. Dieser Weg wird gerade wieder entdeckt. Er heißt Winterweg Camino de Invierno. Michael Meyer hat das ausprobiert. Eine viel weniger frequentierte, aber anspruchsvolle und wunderschöne Alternative.
Ruhig ist es auf dem Camino de Invierno. Hier in der Nähe des Städtchens Ponferrada beginnt die Wanderung nach Santiago de Compostela. Die Strecke kann man gut in 10 Tagen schaffen. Je nach Konstitution geht es auch schneller. Vögel zwitschern. Ein Bauer ist auf dem Weg zu seinem Feld, um seine Ziegen grasen zu lassen. Die Pilger und Pilgerin nimmt José, wie der Bauer heißt, mit galizischer Gelassenheit zur Kenntnis. Jeden Tag seien es etwa 100 Leute.
Sí. Hay días que pasan 100 peregrinos. Ja, más o menos igual.
Im Winter seien es mehr, erzählt er. Wobei mehr sicher relativ ist, denn verglichen mit dem Camino Francés ist hier deutlich weniger los. Was sicher auch damit zu tun hat, dass der Winterweg erst 2016 offiziell anerkannt wurde und sich noch nicht so sehr rumgesprochen hat. Diese Variante des Camino, der über weite Strecken am Fluss Sil vorbeiführt, war früher eine Ausweichvariante für Pilger, Reisende oder Händler, wenn die hohen Pässe der anderen Wege vereist waren. Auf dem verwunschen wirkenden Weg, an dem am Rand viel Schiefer zu sehen ist, wachsen aus dem rotbraunen Stein hunderte von kleinen bunten Blumen heraus. So idyllisch ist es fast überall auf dem Winterweg, aber nicht immer. Es gibt auch ein paar Stellen, an denen man an einer Landstraße entlang wandert oder an einer Spanplattenfabrik, die ohrenbetäubend laut zischt und presst. Aber das sind Ausnahmen. Oft ist man ganz allein. Ab und zu trifft man andere Pilgerinnen und Pilger auf dem Winterweg, der mit gut 250 Kilometern deutlich kürzer ist als die anderen Jakobswege. Vielen ist das zu kurz. Aber Anna aus Budapest, eine sportliche Frau Anfang 60, sucht sich gezielt die weniger bekannten Routen des Jakobsweges heraus.
It is my second time. Yeah, last year I was on Camino Invierno. It was a very hard time in my life.
Es ist das zweite Mal, dass ich den Weg laufe. Ich war im letzten Jahr bereits auf dem Camino de Primitivo. Es war eine harte Zeit für mich damals, weil meine beiden Eltern sehr krank waren. Ich war im Juni letzten Jahres hier und sie starben dann im September. Der zweite Grund war mein Privatleben. Ich hatte eine Beziehung, die 17 Jahre dauerte und die ging in die Brüche. Das war eine sehr harte Zeit für mich und damals beschloss ich, dieses Mal den Winterweg zu gehen. Es ist nicht leicht, die ganze Zeit so allein zu wandern. Aber wenn man in die Dörfer kommt, da sind die Spanier doch sehr nett und freundlich. Ich bin seit 8 Tagen unterwegs und werde bis Santiago de Compostela wandern und dann bis Finisterre.
I'm going to Santiago and then I'm going to Finisterre.
Was auffällt, Gespräche mit Pilgern und Pilgerinnen werden schnell recht persönlich. Man muss nicht lange fragen, um herauszubekommen, warum sie unterwegs sind. Meist sind es Umbrüche im Leben, ein Schicksalsschlag oder die Lust auf ein kleines Reiseabenteuer, die sie mal kürzer, mal länger loswandern lässt. Auf dem Winterweg sind manche Etappen bis zu 30 Kilometer weit. Das ist eine ziemliche Wegstrecke. Die galizische Regionalregierung hat deshalb vor, mehr Pilgerunterkünfte zu schaffen. Eine der neueren, blitzblanken Pilgerherbergen ist die Aida Menéndez Lorenzo. Diese moderne Herberge, die im Frühjahr 2022 eröffnet wurde, befindet sich in jenem alten Palast, in dem die Bischöfe von Lugo ihre Sommer verbrachten. Das helle kleine Haus atmet jahrhundertealte Kirchengeschichte und verfügt über insgesamt 35 Betten sowie über verschiedene Gemeinschaftsräume. Das ist nicht viel, wenn man es mit den Hauptwegen vergleicht. Rosa Montero ist die gute Seele dieser Herberge und empfängt die Pilger.
Es kommen noch nicht so viele Pilger, aber es wird langsam mehr. Vielleicht liegt es daran, dass der Winterweg schwierig ist. Er hat Steigungen, man muss durch die Berge steigen. Es ist schon anstrengend. Außerdem ist er auch der jüngste von allen Wegen nach Santiago. Daher ist er wohl noch nicht so bekannt. Es kommen auch im Winter Pilger. Nicht so viel wie im Sommer, klar. Das Wetter erschwert es zwar, aber es kommen auch im Winter Pilger.
Zur Kultur der Gegend gehören die vielen Kirchen und Klöster, die von einer bewegten Geschichte erzählen. Nicht umsonst heißt die Gegend Ribera Sacra, heiliges Uferland. Auf die Besucher und Besucherinnen wirken diese heiligen Orte oft sehr verwunschen. Grün bemooste Bäume lassen an Harry Potter Drehorte denken. Das raue Klima Nordspaniens nagt an den Gemäuern. Vieles ist hier auf den ersten Blick verwittert, doch manchmal täuscht der Eindruck auch. Denn einige Kirchen wurden saniert und in manchen kann man spannende Entdeckungen machen, wie im Santuario de Dos Ermitas. Auch diese Kirche wirkt wie aus einem Fantasy-Film. Auf einer Anhöhe gelegen ist die barocke Kirche buchstäblich an einen Berg angelehnt. Hier in den östlichen Bergen Galiciens hatte der Überlieferung nach der Bischof von Astorga die Initiative zum Bau des Heiligtums ergriffen, nach einer wundersamen Heilung, die der Fürsprache der Jungfrau Maria zugeschrieben wurde. Guide Soledad Figueroa erklärt, dass die Kirche, die die Pilger vorübergehend beherbergte, auf eine lange Geschichte zurückblickt.
Esta es en el Santuario de las Ermidas, que ahora en estos momentos está construyendo, estamos celebrando los 400 años.
Das Santuario de Dos Ermitas wird gerade restauriert und feiert Jubiläum. Vor 400 Jahren wurde mit der Konstruktion des Santuario begonnen. Der Bau hat weit über 100 Jahre gedauert, von 1625 bis fast 1800. Die Ermita musste und muss kontinuierlich abgestützt werden, gegen einen Berg, der von hinten drückt. Es gab Sprengungen, die Steine sind auch immer wieder herabgefallen. Wenn man so will, steht die Kirche am schlimmsten denkbaren Ort.
Fue una lucha contra la montaña continua. Es decir, este santuario está en el peor sitio posible.
Die Kirche liegt zwar am Rande des Winterwegs, wird aber nur sporadisch von Pilgern besucht, erzählt die Kirchenführerin Soledad Figueroa.
Heute kommen weniger hierher, aber zwischen 1800 und 1900 kamen hier sehr viele Pilger vorbei. Was auch daran lag, dass es täglich Messen gab mit Gesang und mit Orgelspiel. Das zeigt die Wichtigkeit dieser Kirche auf dem Winterweg. Aber dann nahm man davon Abstand, jeden Tag Messen zu feiern. Es war wirtschaftlich unmöglich. Damals war manchmal der Andrang so groß, dass die Pilger gar nicht alle Platz fanden und vor der Tür an der Messe teilnehmen mussten.
Heute kann man sich so viel Andrang in dieser einsamen Gegend kaum noch vorstellen. Aber je näher man an den Endpunkt der Wanderung kommt, umso mehr Menschen trifft man auf dem Weg. Wer nach Tagen und Wochen in Santiago de Compostela ankommt, hat gleich mehrere Möglichkeiten, sich für die Strapazen der Wanderung gebührend zu belohnen. Viele Pilger gehen vor allem mittags in den Mercado de Abasto. Hier im Hauptmarkt von Santiago de Compostela in der Altstadt, der zwar nicht groß ist, aber dennoch ein trubeliger Treffpunkt von Touristen und Einheimischen ist, werden vor allem Meeresfrüchte zelebriert. Muscheln wie die kleine Zampurinha, die meistens aus Zuchtbecken kommen, die an der atlantischen Küste liegen. Man muss es so deutlich sagen, Vegetarier oder gar Veganer haben es hier nicht leicht. Fisch und Fleisch sind Grundnahrungsmittel der Galizier. In der langgestreckten Markthalle sitzen Gäste und Pilger aus vielen Ländern, auch aus Spanien selbst, wie diese Männergruppe, alle um die 50, die sich auf den ausgedehnten französischen Weg gemacht haben und sich nun belohnen mit galizischem Seafood.
Die Meeresfrüchte und der Pulpo von hier sind die leckersten Sachen. Wir haben uns seit einem Jahr vorgenommen, den Jakobsweg zu gehen. Und jetzt, am Schluss, essen wir hier. 1000 Kilometer sind wir gelaufen.
Aber nicht nur spanische Pilger und Pilgerinnen stärken sich in der Markthalle. Ich komme mit Tabea ins Gespräch, einer Pilgerin aus Brasilien, die schon ziemlich viele Routen des Jakobsweges entlang gewandert ist. Wie auch schon bei früheren Begegnungen auf dem Camino wird die Unterhaltung schnell recht persönlich. Tabea erzählt mir von einer besonderen Erfahrung auf ihrem ersten Camino vor einigen Jahren.
I had lost my dad.
Ich hatte meinen Vater verloren, 2 Jahre zuvor. Ich konnte von ihm aber nicht träumen. Und dann, eine Nacht auf dem Camino, habe ich von ihm geträumt. Auf Englisch. Ich hatte immer mit allen Leuten auf Englisch geträumt. Also ist mir das auch passiert. Ich fühlte mich halt etwas schuldig, weil alle Leute sich an ihn erinnerten und von ihm träumten. Aber mir gelang das nicht. Und hier auf dem Camino gelang es mir. Das war wie ein Geschenk für mich.
Speziell im Sommer, wenn sich Pilger und Pilgerinnen am Endpunkt in Santiago de Compostela zusammenfinden, gleicht die Stadt, die nur 100.000 Einwohner hat, einem wilden, bunten Treiben, was hier und da bereits Klagen laut werden ließ, man sei an der Schwelle zum Übertourismus. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Pilgertourismus bestens organisiert ist. Die Pilger und Pilgerinnen ziehen am Ende ihrer Wanderung ins zentrale Büro, wo man sich das offizielle Dokument abholen kann. Ein Display zeigt an, wie viele Pilger heute schon angekommen sind. Mittags steht die Zahl bereits bei über 1.000. Ich staune über so viel Organisiertheit angesichts einer doch eher spirituellen Reise. Der Guide Manuel erklärt, wie sehr der Tourismus hier mittlerweile boomt.
Es gibt viele Pilger, die früher, vor Covid, nicht hierher kamen. In Asien gibt es zum Beispiel einflussreiche Institutionen, die den Jakobsweg bewerben. In Korea sind Bücher darüber erschienen, die auch sehr erfolgreich sind. Es kommen auch Menschen aus Singapur, Vietnam, auch von den Philippinen, die dort sehr traditionell leben. Und sogar auch Chinesen kommen vermehrt.
Das Büro ist organisiert wie ein deutsches Bürgeramt, mit Wartenummern, die aufgerufen werden. Viele Sprachen werden hier gesprochen, neben Spanisch, Galizisch, Englisch, auch Französisch, Deutsch und sogar Mandarin. Wer die offizielle Urkunde bekommen will, muss einige Regeln beherzigen. Man muss mindestens 100 Kilometer gelaufen sein oder 200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren sein. Und man muss auf dem Online-Formular unbedingt ankreuzen, dass man aus spirituellen Gründen aufgebrochen ist. Ein Zugeständnis an die katholische Kirche, die zwar nicht offiziell den Jakobsweg anbietet, aber dennoch die spirituelle Hand über den Camino hält. Jenny ist eine junge Deutsche um die 30, die als freie Mitarbeiterin im Pilgerbüro arbeitet und seit 6 Jahren in Santiago de Compostela lebt.
Also meistens kommen die Menschen hier an sehr emotional, also sehr viele Emotionen bringen die mit. Es kommt halt immer darauf an, warum die laufen, ne? Was für einen Grund es gibt. Viele sind hier sehr emotional und weinen auch oder brauchen dann auch mal eine Umarmung, die wir dann auch irgendwie geben, wenn sie es möchten. Das ist so das Hauptding, was eigentlich hier passiert im Pilgerzentrum. Alles sehr emotional, alles sehr freudig, dankbar und auch traurig, weil es jetzt hier zu Ende ist. So denken die Menschen. Aber der Camino geht ja eigentlich erst los. Der endet ja nicht hier im Pilgerzentrum.
Der Winterweg als bewusstseinserweiternde Erfahrung, so kann man es auch beschreiben. Und als Einstieg für weitere Wanderungen. Denn auch die anderen Strecken des Jakobswegs gilt es zu entdecken. Ein faszinierendes Zusammenspiel aus Landschaft, Kultur und Religion bietet sich den Wanderern auf dem Weg allemal.
Der Winterweg nach Santiago de Compostela. Die Jakobsmuschel ist auch auf diesem Weg überall zu finden, stilisiert als Wegweiser. Das gibt's ja wirklich in ganz Europa zu sehen. Mittlerweile habe auch ich das verstanden, dass die gelben Strahlen auf blauem Grund nichts mit Abblendlicht oder so zu tun haben, sondern zeigen, wo der Jakobsweg entlang geht. Musikalisch nähern wir uns jetzt unserem nächsten Ziel an. Das sind die Bayerischen Alpen. Und inhaltlich geht es um Schafwolle, die unseren Pilgern im Winter weiterhelfen würde. Aber wie heißt es gleich bei Gamskampler? Naturbelassen tut der bisserl kratzen. Gamskampler mit Wortakrobatik und dem Schafscherer Schwaschl.
Schafscherer Schwaschl im Schafscherer Stadlscherz, Schafscherer Schlag auf Hört, Woi wird immer mehr. Tschadi, klackerti, Schafer, nackerter, Schafscherer Schwaschl im Schafscherer Stadlscherz, Schaf. Der Schafscherer Schwaschl mag die Schwarzen und die Weißen, die Heuden und die jungen Schafhaare in der Reisen. Mit der Schafscherer Schwaschl sein Pumps rasieren auf Wagner, sondern mit der Prozedur. Zwang scher die Hammel Bayern an. Die Schafscherer rennen, verarmen die ganze Wolf, die dort waschen Kappelzirbel, die dunkle wie die Holz. Ihr habt Schafscherer auf, dass keiner mehr was findet. Und so mancher Mann, dass ihr ja sonst ein bisschen spinnt. Ich bin da privat ein bisschen. Die Kinder vom Schorschel und vor der Esel haben wohl ja die Strümpfe und wohl ja die Häsel. Schaf wohl Blümchen und Schaf wohl Matratzen, wohl Unterwäsche. Aber die tut ein wenig kratzen. Sie ist naturbelassen. Wenn der Schafscherer schon seine Steuererklärung macht, dann werden er 10 Kilo Woi, auf einmal bloß noch 8. Die Händler pauschal, wie trifft natürlich sehr, geht der 20 Mal am Tag zwischen die Stollen hin und her. Der Schafscherer schon, der schleidert mit Kreuz, Beichel und Zappi, zwölf Lochen Woi, so Wonka und so Biker kann er überhaupt nicht leiden, drum wollt er bei alle Woi weg. Stacheldraht sein. Ich soll woanders spazieren gehen. Der Schafscherer Schorschel hat Branken wie ein Bär, ein Knack wie ein Stier, seine Schafhirten an sehr. Ein Viech, was bei ihm nicht sofort verliert, kann passieren, dass sie über Stall lachen und fliert. Der Schafscherer Schorschel, der arbeitet nebenbei als Verhörspezialist für die Münchner Polizei. Mit gefesselten Zappeln, der kennt er sie ja aus. A der mal hilft er auch das Rosenheim noch aus. Der Schafscherer Schorschel im Schafscherer-Stall schert schon wieder stark und führt, wo er wird immer mehr. Schade, klackert den Schaf, wer macht denn da?
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Reisen ist zwar wunderschön, aber es macht leider auch ganz schön viel Ärger. Der Alpenvorraum kann ein Lied davon singen. Versuch mal am Wochenende durch zum Beispiel Gmund am Tegernsee zu kommen, wenn nur halbwegs die Sonne scheint. Die Bayerischen Alpen sind ein Traum und ein Geschenk. Viele auch von ein bisschen weiter weg haben das gemerkt. Es gibt einen Boom, was das Skitourengehen im Winter angeht und Wandern im Sommer, das hat sich auch verändert. Eine ganz neue Generation ist unterwegs. Inzwischen wird darüber nachgedacht, wie der Bergsport nachhaltiger werden kann. Ob es nicht andere Wege in die Berge geben kann als immer nur das Auto. Michael Fitztum hat gleich zwei Bücher drüber geschrieben. Natürlich mit Öffis ist der Titel, eine Winter- und eine Sommerausgabe gibt es. Und genau darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Michael Fitztum.
Also es braucht so eine Initialzündung. Die war bei mir halt, dass ich wirklich mein Auto abgeschafft habe. Das ist jetzt bald 15 Jahre her. Und dann mich sozusagen einfach auf den Weg begeben habe und versucht habe, weiterhin ambitionierte Bergtouren zu machen, viel draußen zu sein, aber eben meine ganze Mobilität auf ein ganz anderes Niveau zu bringen. Und daraus sind dann aus Rundtouren, aus alternativen Anreisemöglichkeiten eben letztendlich auch diese Berg- und Skisafaris geworden. Und das ist jetzt so, würde ich sagen, mein großes Steckenpferd auch, dass ich eigentlich immer versuche, von A nach B zu kommen. Und ich habe einfach festgestellt, dass es ein unglaublich großes Netz gibt. Also hier in Bayern, dann in Tirol, in der Schweiz sowieso. Und ich bin ja eigentlich im ganzen Alpenraum unterwegs. Mein Erfahrungsschatz ist eigentlich immer reicher geworden von Jahr zu Jahr und mein Tourenhorizont. Und ich bin halt froh, dass das jetzt sozusagen nach diesen vielen Jahren sich dann in zwei Büchern manifestiert hat und vielleicht auch andere Leute inspiriert.
Können wir mal so ein Beispiel nehmen für eine tolle Tour, die man ganz einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen kann?
Also wenn man das mal starten will, ist es natürlich gut, wenn man sich vielleicht zwei Bahnhöfe aussucht, weil man dann nicht nochmal umsteigen muss. Ein gutes Beispiel ist, ich fahre jetzt nach Fischbach-Aum im Zug ohne Umsteigen vom Münchner Hauptbahnhof und gehe dann über die Alpenspitz über den Jägerkamp und dann gehe ich hinunter ins Josefstal und komme letztendlich in Fischhausen-Neuhaus wieder raus und steige in den Zug und fahre wieder zurück nach München. Dann habe ich im Spitzengebiet eine kleine Gebirgsdurchquerung gemacht. Und das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis, wenn man den Weg nicht mehr zurückgehen muss, sondern wenn man einfach ganz woanders rauskommt. Also sowas kann ich an einem Tag machen, ohne große Probleme. Die Züge fahren bis 23 Uhr abends in Bayern, von 5 Uhr morgens. Also da habe ich dann eigentlich auch kein Problem, wieder gut nach Hause zu kommen.
Das ist ja einer der großen Vorteile, dass man tatsächlich nicht an demselben Wanderparkplatz wieder rauskommen muss, wie das halt mit dem Auto ist.
Genau, und man erlebt einfach auch viel mehr. Das ist halt das Spannende, wenn man zum Beispiel manchmal an einem Endpunkt runterkommt. Man geht jetzt nicht auf den Parkplatz und fährt dann über die Umgehungsstraße nach Hause, sondern man geht meistens durchs Dorf zum Bahnhof. Man findet vielleicht mal ein Gasthaus, wo man gerne einkehrt. Man entdeckt Neues. Ich entdecke immer wieder auch neue Bäckereien oder sowas, wenn ich dann Pause machen will am Ende der Tour. Also da haben wir ein ganz schönes Bild eigentlich, dass wenn wir solche Touren machen, also auch mit den Freunden zusammen, dann ist der ganze Tag, fühlt sich an wie eine Reise.
Wie ist denn jetzt die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man wirklich Bergtouren machen will oder Skitouren machen will? Ist es besser, als man so denkt?
Also ich würde jetzt nach den 15 Jahren, wo ich sehr intensiv mache, sagen, dass das Netz wirklich gut ist und am Netz wird auch gearbeitet. Also an der Verknüpfung von Bussen und Bahnen, es tut sich was.
Wir wollen jetzt ja nicht nur über Oberbayern reden. Die Schweiz ist wahrscheinlich das Traumland für Bergsportler und Züge.
Die Schweiz ist tatsächlich ein absolutes Vorbild. Man sieht halt daran, da wurde jahrzehntelang in das System investiert. Man muss sich da eigentlich gar nicht groß um Fahrpläne kümmern, weil man eigentlich immer weiß, dass der Zuganschluss gut funktioniert und dass selbst in den kleinsten Ortschaften, wenn man am Bahnhof ankommt, ja fast mit jedem Zug einfach eine Busverbindung noch weitergeht. Also man sieht auch in der Schweiz, dass das insgesamt von der ganzen Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Also wenn man am Wochenende irgendwo in die Berge rausfährt, sind die Züge schon sehr voll mit allen möglichen Arten von Bergsteigern. Also von Wanderern bis zu Hochtourengängern, im Winter Skitourengänger, Skifahrer, sieht man da alles drinnen. Und das macht natürlich Spaß. Man kommt ins Gespräch, man tauscht sich auch mal aus. Das ist einfach auch noch so ein schöner Aspekt, den man dabei hat.
Spaßeshalb habe ich vorhin mal in meine MVGO-App eingegeben, von meinem Wohnort, von meinem Haus zum Spitzingsattel, von dem man ja wunderbar losspazieren und Skitouren gehen kann. Das dauert dann 1:33 und man sieht genau, wie ist der Anschluss, 5 Minuten umsteigen.
Also es tut sich viel und der Sprung, dass der MVV sich so weit ausgeweitet hat bis nach Kufstein und Bad Tölz, ist einfach eine Riesenerleichterung, weil das alles vereinheitlicht wurde. Wenn jetzt in Zukunft noch vielleicht sich das Tarifgebiet ausweitet bis nach Garmisch, dann ist eigentlich der ganze interessante Alpenraum, kann ich dann einfach wunderbar befahren. Und ich habe wirklich eine große Erleichterung, auch mit den Tickets. Selbst wenn ich jetzt kein Deutschland-Ticket besitze, wo ich ja die maximale Flexibilität habe, kann ich mir günstige Tagestickets kaufen, wo man mit bis 5 Erwachsenen einfach in diesem ganzen Bereich unterwegs sein kann. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich in manchen Regionen einfach das System noch besser ausgebaut werden muss, vor allen Dingen im Bussystem oder verknüpfende Busse, dass nicht alles zentralisiert ist, so die Linien, die nach München hinzulaufen, sondern es ist ja im Gespräch, irgendwann mal vielleicht einen Queralpenbus einzuführen, der parallel zum Gebirge fährt, der von Ost nach West oder West nach Ost fährt. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache, dass man dann eben die Tangentialverbindungen nutzen kann. Das wäre für uns auch interessant.
Also das ist sicher noch ein ganz großes Feld und ich will jetzt auch auf gar keinen Fall hier nur über Münchnerinnen und Münchner sprechen. Es gibt ja auch interessante Geschichten im Allgäu und für die Menschen, die im Oberland oder in Südbayern leben, so eine Querverbindung wäre natürlich da der Wahnsinn. Also die profitieren auf jeden Fall davon, wenn es mehr Angebote gibt.
Es ist einfach oft auch eine Sache des Wollens. Ob man bereit ist, für eine schöne Bergsafari etwas mehr Anfahrtszeit zu investieren, aber dafür ein größeres Erlebnis zu haben. Und dann ist es letztendlich egal, ob ich jetzt aus München starte oder aus einem Ort, der näher an den Bergen liegt.
Es ist ja, glaube ich, vor allem eh so eine Kopfsache. Man hat es so in sich drin, dass man in die Berge mit dem Auto fährt. Punkt. Wie schafft man es da mal, den Hebel umzulegen?
Im Winter ist es noch spannender eigentlich, weil wir da ja komplett in Montur aus dem Haus gehen.
Das heißt, also mit den Tourenskischuhen an den Füßen.
Genau, wir starten mit den Tourenskistiefeln. Die sind sehr gut inzwischen, fast wie Bergstiefel. Und wir sind eigentlich komplett, wie wir auf Skitour gehen, so fahren wir eigentlich schon los. Im Zug machen wir die Skitourenfälle meistens drauf und dann gehen wir eigentlich direkt auf Tour. Aber es steckt in allen Themen viel Psychologie drin und vor allem auch viel Emotionen. Verkehrsmittel sind für viele Menschen sehr emotional behaftet, auch das eigene Auto eben. Auch die Kontrolle abzugeben zum Beispiel. Ich bin nicht mehr selber hinterm Steuer. Also ich lasse mich jetzt chauffieren. Das ist ja sehr angenehm, wenn ich nach der Tour müde bin, kann die Füße ausstrecken. Aber ich bin natürlich abhängig von einem System, was hoffentlich funktioniert.
Und manchmal auch nicht funktioniert. Sind Sie denn mal irgendwo auch mal gestrandet?
Also wir hatten natürlich in den vielen Jahren auch mal Zugausfälle oder Verspätungen. Aber ich kann mich jetzt an ganz, ganz exponierte Situation nur erinnern, wo wir wirklich mal überhaupt keine Tour machen konnten, weil gar nichts mehr gefahren ist. Also das letzte Beispiel, wo gar nichts mehr gefahren ist, das war genau vor einem Jahr, als in München dieser große Schneefall war und da wollten wir tatsächlich auch in die Berge rausfahren und letztendlich stand man dann irgendwann an der Donnersberger Brücke mit unseren Skiklamotten und dann haben wir ganz spontan umdisponiert und dann sind wir mit der U-Bahn auf den Olympiaberg gefahren und haben dort eine innerstädtische Skitour gemacht und das war eine Riesengaudi.
Das ist ja lustig.
Also man muss ein bisschen flexibel sein und genau diese Flexibilität, die man dann auch im Kopf hat, auch mal seine Situation anzupassen und nicht zu beharren auf diesem, ich muss unbedingt genau dieses Ziel zu erreichen, das macht einen auch freier.
Was muss man denn bedenken oder was kann man vorbereiten, wenn man öffentlich in die Berge reisen möchte?
Die Apps sind natürlich wichtig. Es gibt nicht eine zentrale App, die mir alle Verbindungen zeigt. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, nutzen wir natürlich die gängigen Apps, also die MVV-App, die MVGO-App, dann den Deutsche Bahn Navigator, wo man auch Tickets buchen kann jeweils. Also es empfiehlt sich dann auch, die Accounts dafür anzulegen. Und es empfiehlt sich auch, gerade mit Bahn und kombiniert mit Busverbindungen, auch mal 2 oder 3 Apps zu konsultieren, wie die Verbindungen genau sind, die sie vorschlagen. Weil ich habe festgestellt, dass manchmal verschiedene Apps auch verschiedene Möglichkeiten vorschlagen. Es gibt eben so viele Kombinationen. Wenn man jetzt nach Tirol fährt, macht es auch Sinn, eine österreichische App nochmal zu benutzen. Verkehrsverbund Tirol hat eine sehr gute App, die auch eine Kartenfunktion hat, wo man eigentlich auch die ganzen Wanderwege und Berghütten schon fast drin sieht. Also man sieht sehr genau, wo auch die jeweilige Bushaltestelle lokalisiert ist. Und mit der ÖBB-App kann man dann jedes Busticket buchen, also selbst von 2 kleinen Bushaltestellen, die ganz weit drin sind im Land. Also wenn man so ein kleines Set an Apps hat und ein paar Accounts dazu, dann ist man eigentlich gut gerüstet.
Vielen Dank, Michael Fitztum. Und letzte Frage, wohin geht jetzt die nächste Tour?
Ja, ich hoffe, dass jetzt bald eine Skitour ansteht und ich warte jetzt nochmal ab, wie die Schneeprognose ist und vielleicht starten wir am Wochenende ins Allgäu.
Da wünsche ich viel Spaß.
Danke.
Michael Fitztum war das, der seit Jahren mit Bahn und Bus in die Berge fährt und wieder zurück nach Hause. Die beiden Bücher, die er dazu mit einem ganzen Team geschrieben hat, sind im Rother Verlag erschienen und heißen Natürlich mit Öffis, eine Sommerausgabe mit Bergtouren und eine Winterausgabe mit Skitouren. Da wird alles ganz detailliert beschrieben, genaue Tourenpläne, alles zur Anreise, ein kompletter Werkzeugkasten für das Projekt ohne Auto in die Berge. Wir empfehlen das wärmstens und wir verlosen beide Bücher. Wer sich das gerne unter den Weihnachtsbaum legen will, einfach eine E-Mail an radioreisen@br.de, dann geht's direkt in den Lostopf. Natürlich mit Öffis aus dem Rother Verlag zu gewinnen per E-Mail an radioreisen@br.de. Unsere nächste Musik bringt uns jetzt in das Land mit dem, ich würde sagen, uneingeschränkt besten Verkehrssystem der Welt, nach Japan. Pünktliche, saubere Züge, der Shinkansen fährt wie anderswo die U-Bahn alle paar Minuten und überall gibt es kleine Lokalbahnen, die entspannt durch die Gegend fahren, selbstverständlich auf die Minute pünktlich. Hier ist Towa Tai, DJ und Produzent aus Tokio und besungen wird das süße Leben. Amai Seikatsu, es ist ein Liebeslied. Sleep. Es ist anders in Japan, wo wir gerade beim öffentlichen Nahverkehr waren. Es ist sehr verpönt, wirklich sehr verpönt, in Zügen oder U-Bahnen oder Bussen zu reden. Nicht ins Handy und erst recht nicht mit irgendwem auf der anderen Seite des Gangs. Es ist still in japanischen Zügen und alle machen sich so schmal, wie es nur geht. Ich glaube, japanische Gäste würde schlicht der Schlag treffen, wenn sie mal in einen deutschen Regionalzug an einem Samstagabend nach einem Bundesligaspieltag geraten würden. Aber egal, wie unmöglich man sich in Japan auch benimmt als Nicht-Eingeweihter, niemand würde sich jemals darüber beschweren. Die verstörende Erfahrung wird dann lieber daheim in den eigenen vier Wänden geteilt. Aggression ist in der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Wer im Auto ohne Notsituation auf die Hupe drückt, kriegt einen Strafzettel. Was insgesamt sehr, sehr angenehm ist und auch in einer Megastadt wie Tokio funktioniert. Ralf Schmidberger war in Japan unterwegs und hat eine tolle Methode gefunden, ein bisschen tiefer einzusteigen in die ungeschriebenen Gesetze in Japan. Die Organisation Nagomi Visit ermöglicht es Besuchern, mit einer japanischen Familie zu kochen und zu essen und so direkt in den Alltag einzutauchen.
Konnichiwa, I am Ralf.
Yōkoso, irasshaimase.
Yōkoso, Nihon e. I am Yasuko.
Ich heiße Taketoshi.
Yasuko und Taketoshi, meine Gastgeber heute Abend, erwarten mich mit einem Schild, auf dem mein Name steht. In Japan ist es unhöflich, zu spät zu kommen. Also habe ich extra eine Viertelstunde Puffer eingebaut, aber die beiden sind trotzdem schon vor mir da. Vom Bahnhof sind es rund 10 Minuten zu Fuß in das Haus von Yasuko und Taketoshi. Auf dem Weg zeigen sie mir, wo sie einkaufen, wo sie zur Arbeit gehen. Sie sind neugierig, wie mein erster Eindruck von Japan ist, plaudern über ihre eigenen Auslandsreisen. Ich fühle mich gleich willkommen. Die beiden knapp 50-Jährigen sind gar nicht so reserviert, wie ich mir Japaner vorgestellt habe. Von Anfang an sind Yasuko und Taketoshi herzlich, wir lachen. Ich fühle mich gleich willkommen und freue mich auf den gemeinsamen Abend. Dann erreichen wir ihr Haus, für deutsche Verhältnisse eher klein. Und beim Betreten die erste japanische Regel. Erstmal die Schuhe ausziehen.
Oh, please.
Yes, yes, I learned this
already. Die Schuhe bitte ausziehen.
Taking off the shoes is essential.
Yeah.
Und würdest du deine Hände waschen?
Yes.
Und auch eher ungewöhnlich für mich. Yasuko bittet mich gleich, die Hände zu waschen. Reinlichkeit wird sehr groß geschrieben in Japan. Von dem kleinen Eingang geht es in den ersten Stock, wo Küche, Wohn- und Esszimmer sind. Dort lerne ich die Kinder kennen. Honoka, die 18-jährige Tochter, und Koki, der 15-jährige Sohn, der sich gleich nach der Begrüßung wieder irgendwelchen Spielen auf seinem Smartphone hingibt, so wie auch 15-jährige Jungs in Deutschland. Mutter Yasuko bietet mir dann einen Becher grünen Tee. Und dann geht es schon mit dem Kochen los. Japaner essen so zwischen 18 und 19 Uhr, erklärt mir Taketoshi, der sich schon aufs Abendessen freut. Es gibt Sushi. Yasuko kocht den Reis. Als der bissfest ist, schüttet sie ihn in eine Holzschüssel. Jetzt kommen einige Zutaten dazu. Also Essig.
Sugar.
Dann Zucker. Und dann etwas, was aussieht wie gehobelter Rettich. Nein, nein, sagt Yasuko, das sind kleine getrocknete Fische. Dann drückt sie mir plötzlich einen ziemlich großen Papierfächer in die Hand. Das ist dann Männersache an diesem Abend. Ihr Mann, Taketoshi, mischt den Reis mit einem Holzlöffel und ich fächle gleichzeitig, damit der Reis schnell abkühlt und nicht nachgart und weich wird. Den Kontakt zu Yasuko und Taketoshi hat die Organisation Nagomi Visit hergestellt. Nagomi Visit bringt seit über 10 Jahren Ausländer mit Japanern zusammen. Die Idee der Gründer? Abseits der Touristenströme Einheimische kennenlernen. Man kocht zusammen, isst zusammen und kann natürlich all die Fragen stellen, die einem in dem fremden Land in den Sinn kommen. Rund 200 Gastgeber aus ganz Japan, die Englisch sprechen, machen bei Nagomi Visit mit. Von den umgerechnet rund 35 Euro, die der Gast an Nagomi Visit zahlt, bekommen die Gastgeber nur einen kleinen Betrag, der gerade die Mehrausgaben fürs Essen deckt, erzählt Yasuko.
It was very fun. I want to meet foreign people.
Es macht einfach Spaß, Ausländer zu treffen. Ich liebe es selbst zu verreisen. Und darum laden wir ausländische Gäste ein. Wir können übers Essen reden, über die Kultur in den Ländern, wo die Leute herkommen. Und ich möchte den Gästen hier in Japan das Essen und die Kultur näher bringen.
Apropos Essen, wir sind ja mittendrin in der Zubereitung. Noch immer bringen Taketoshi und ich den Reis zum Abkühlen. Und das Ehepaar erklärt mir, dem Japan-Neuling, den Unterschied zwischen Nigiri-Sushi und Bara-Sushi. Und erstmal, wie es richtig ausgesprochen wird.
If sushi is connected, su change to zu. Nigiri-Sushi. Bara-Sushi.
Die bei uns in Deutschland bekannte Art, also das kleine Reishäppchen mit rohem Fisch drauf, das ist Nigiri-Sushi, was in Japan eher zu besonderen Anlässen gegessen wird. Was wir heute Abend machen, heißt Bara-Sushi und ist im Ausland weniger bekannt und gehört bei den Japanern eher auf den täglichen Speiseplan. Der Reis kann mit unterschiedlichsten Zutaten angereichert werden. Heute Abend sind es Karotten, Frühlingszwiebel, Tofu, Nori-Algen, Pilze. Der Reis kommt nicht in Häppchen auf den Tisch, sondern wird in einer Schüssel serviert und jeder schöpft mit dem Löffel so viel er will. Die Köchin probiert und ist zufrieden. Es gibt außerdem Miso-Suppe, gegrillte Fischstücke, Spieße mit Hühnchen. Weil der ausländische Gast da ist, ist das Essen schon etwas opulenter als sonst, freuen sich die Kinder Honoka und Koki. Und dann wird gegessen. Meine Gastgeber loben mich, dass ich mich mit den Stäbchen gar nicht mal so dumm anstelle, geben mir aber ein paar Ratschläge, die streng zu beachten sind beim Essen.
Most important rule is don't pick same thing with two pair of chopsticks.
Die allerwichtigste Regel ist, nutze niemals zwei Paar Essstäbchen, um nach etwas zu greifen. Also gib nie zum Beispiel ein Sushi deinem Nebensitzer mit den Stäbchen und der andere nimmt das Sushi mit seinen Stäbchen. Etwas mit zwei Paar Stäbchen nehmen, darf man bei uns in Japan nur bei einer Beerdigungszeremonie. Wenn hier eine Leiche verbrannt wird, bleiben die Knochen übrig. Und diese Knochen werden eben bei der Zeremonie von zwei Familienmitgliedern mit jeweils zwei Stäbchen in die Urne getan. Nur und nur da darf man in Japan etwas mit zwei Paar Stäbchen nehmen.
You can use two pair of chopsticks to the one thing.
Mit den Stäbchen kann man als Tourist noch einen weiteren großen Fehler machen, nämlich die Stäbchen senkrecht in die Reisschale stecken.
Yeah, yeah, it's bad manner.
This is also manner for dead men.
Wenn Stäbchen senkrecht im Reis stecken, bedeutet das, der Reis ist für die Verstorbenen, die Vorfahren, also für die Toten.
Our families, anyway, for dead men's manner.
Zwar sind die Japaner gegenüber Ausländern sehr nachsichtig, erzählen mir die beiden, aber mit so einem Verhalten würde man doch großes Erstaunen, wenn nicht gar Entsetzen hervorrufen. Nicht ganz so schlimm, aber doch ungewöhnlich ist es in Japan, etwas einfach so auf der Straße zu essen.
It is bad manner in Japan. So I always say my kids.
Essen im Stehen ist schlechtes Benehmen in Japan. Ich sage meinen Kindern immer, wenn ihr esst, setzt euch hin. Aber warum das schlechtes Benehmen ist? Weißt du es, Taketoshi?
Do you know Taketoshi?
I guess eating is...
Ich denke, beim Essen geht es auch um Ehrfurcht. Schwein, Fisch, Hühnchen oder Rind, das hat alles vorher gelebt. Deshalb sollten wir sehr bedächtig essen. Aber das ist wohl altmodisches Denken.
But this is really, really old traditional thought.
Tochter Honoka gibt zumindest zu, dass sie durchaus auch mal auf der Straße im Stehen etwas isst. Allerdings ist es auch etwas schwierig, unterwegs einfach so mal was zu essen. Der Grund? Es gibt auf den Straßen in Tokio und anderen japanischen Städten so gut wie keine Mülleimer, was einen schon überrascht, wenn man aus Deutschland kommt, wo praktisch alle paar Meter ein Mülleimer steht. Japan hat die Konsequenz aus einem Anschlag Mitte der 1990er Jahre gezogen, als eine Sekte Beutel mit Giftgas in der U-Bahn in Tokio platzierte und es Tote und Tausende Verletzte gab. Danach wurden die Mülleimer in der Öffentlichkeit abgebaut. Aber wohin mit dem Kaffeebecher und dem Taschentuch, fragt man sich als Tourist oft. Mitnehmen, sagt Honoka. Sie nimmt ihren Abfall sogar von der Schule mit nach Hause.
My school trash box is very small, so I bring the trash and I throw away in trash box of my house.
Also wird der Müll mit heimgenommen, auch wenn der Heimweg eine Stunde dauert. Jetzt möchte ich von meiner Gastfamilie noch etwas Spezielles wissen, was mir in Japan aufgefallen ist. Auf der Straße, in der U-Bahn oder wo auch immer, Japaner schauen ihnen unbekannten Menschen nicht in die Augen. Mir war gar nicht bewusst, dass wir in Deutschland so viel mit den Augen kommunizieren, etwa mit einem freundlichen Blick andeuten, dass es okay ist, wenn der Fremde sich neben einen setzt, oder mit einem Blick klären, wie man aneinander vorbeigeht. Die sonst überaus höflichen Japaner schauen aber sofort auf den Boden, wenn sich der Blick zufällig trifft. Aber warum? Taketoshi erklärt es so.
For several years ago, normal people cannot see the Emperor Directory.
Bis vor wenigen Jahrzehnten war es uns Japanern nicht erlaubt, das Gesicht des Kaisers zu sehen. Der Kaiser saß hinter einem Vorhang. Und so hat es sich entwickelt, dass es grundsätzlich unhöflich ist, jemanden anzuschauen. Deshalb versuchen wir Japaner, es zu vermeiden, jemandem ins Gesicht zu sehen.
Avoid staring someone's face.
Langsam leeren sich die Teller. Es wird auch schon spät. Immerhin habe ich noch rund eine Stunde Heimfahrt mit dem Zug vor mir. Aber jetzt habe ich so viel über Japan und die Gepflogenheiten hier gelernt und Taketoshi hat mir auch erzählt, dass er schon einmal in seinem Beruf als Ingenieur in Deutschland war. Deshalb meine Frage, was für eine komische Eigenheit ist dir denn bei uns Deutschen aufgefallen? Da lobt er erstmal die Freundlichkeit hier, das deutsche Essen und Bier und überlegt dann länger.
I have one thing.
Eine Sache fällt mir ein.
Cashing style of supermarket or stores.
Im Supermarkt an der Kasse. Da habe ich meine Artikel auf das Kassenband gelegt und es hat mich gleich ein Deutscher angesprochen. Hey, bis hierhin ist es mein Zeug.
Hey, here is my things. The line. So, this style is.
Ich müsse da einen Balken dazwischen legen, so einen Warentrenner. Das kennen wir in Japan nicht. Das habe ich in Deutschland zum ersten Mal gesehen. Das hat mich wirklich erstaunt.
That surprised me.
Tja, so hat jedes Volk seine Eigenheiten. Und das ist ja das Spannende am Reisen. Und jetzt, nach diesem Abend mit der Familie von Yasuko und Taketoshi, weiß ich einiges mehr über Japan und die Gepflogenheiten hier. Und wir haben fest ausgemacht, sollten sie nach Deutschland kommen, gibt es ein Abendessen bei mir. Mit deutschen Spezialitäten.
nagomivisit.com. Über diese Seite kann man sich anmelden. Einfach ein paar Tage Vorlauf und es wird eine Familie in der Nähe vermittelt. Eine japanische Familie zu Hause zu erleben, das ist eine großartige Erfahrung. Aber auch zusammen ein Restaurant besuchen ist ein großer Gewinn. Denn Europäer finden viele Restaurants gar nicht. Manchmal sind sie von außen unsichtbar hinter Holzschiebetüren versteckt oder es geht eine super schmale Treppe steil nach oben oder das Restaurant ist im 24. Stock eines Hochhauses. Von außen reinschauen, wie bei uns, das geht höchstens an manchen Touristen-Hotspots. Hier kommt jetzt eine Band, die sich in Japan einen großen Ruf erspielt hat. Seit dem Jahr 2000 gibt es Fuji Fabric. Es gab einige Wechsel in der Band, auch durch den unerwarteten Tod des ersten Sängers. Hier ist einer der nachhaltigsten Hits der Band aus dem Jahr 2004, Saboten Record. Zurück daheim geben uns die Geschichten heute hoffentlich Inspiration, es mal anders zu versuchen als auf den gewohnten Wegen. Die Pilgerreise zeigt es am allerbesten. Der Weg ist das Ziel und die Zeit, die man bis zum Ziel braucht, die ist nicht verschwendet. Und auch wenn viele das nicht glauben, Zeit lässt sich gar nicht sparen. Sie läuft völlig unbeeindruckt von unseren Bemühungen ungebremst weiter. Was aber schon Sinn macht, etwas mitnehmen aus fernen Ländern oder von beeindruckenden Erlebnissen, ohne die ganze Reise selbst gemacht zu haben. Das funktioniert mit dem Radioreisen-Podcast. Insofern eine wunderbare Zeitsparmaschine. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und auf diversen anderen Podcast-Plattformen natürlich auch. Eine kompakte Stunde lang im Kopf verreisen und gleichzeitig nebenher vielleicht sowas machen wie abspülen oder aufräumen oder Zug fahren. Ich hoffe jedenfalls, Sie nehmen sich weiter Zeit für uns. Vielleicht auch die Zeit, um uns Ihre beeindruckendste Reisegeschichte zu erzählen bei unserem Adventsgewinnspiel. Einfach eine Sprachnachricht aufs Radioreisen-Handy schicken, dann gibt's ein kleines Überraschungspaket mit Schätzen aus unserem Reisebuchfundus. 0151 4403 7406. Das ist die Nummer und ich freue mich sehr über jede Reisegeschichte. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.